So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir waren in der letzten Sitzung ja stehen geblieben bei Lucrez. Und wir hatten uns Lucrez angeschaut, weil er ein ausführliches atomistisches Programm in seiner Schrift De Rerum Natura bietet. Im Vergleich zu Demokrit, wo man eher Bruchstücke findet. Und wir haben uns vorgenommen, bei Lucrez vor allem auf seine Interpretation mentaler Aktivitäten zu achten. Und das tun wir, weil wir, das haben wir ja auch in der letzten Sitzung angesprochen, wir auf der Suche sind nach einem Verständnis von Einheit, Identität und uns von John Locke haben inspirieren lassen, dass zumindest ein Typ von Einheit, der, wo es um Menschenauffassung geht, über das Selbstbewusstsein gefunden werden kann. Nun, diese Vorlesung ist ja überschrieben Paradigmenwechsel. Und bei dieser zweiten Bekanntschaft mit den Atomisten müssen wir jetzt versuchen rauszukriegen, ob das atomistische Programm oder Paradigma, wie Sie wollen, ob das erlaubt, einen solchen Typ von Einheitsstifter mitzudenken. Wir haben ja gesehen, dass die Auffassung der Atomen bei Demokrit zwar bei Demokrit und Lucrez zwar differenziert ist, aber dass diese Differenzierung auf eine ganz bestimmte Ebene stattfindet, nämlich nach quantitative Bestimmungen. Und ich hatte ja in der letzten Sitzung auch klar gemacht, dass man ganz verschiedentlich über basale Bausteine der Wirklichkeit denken kann. Ich hatte ja auf diese Monaden von Leibniz verwiesen. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Schauen wir uns erstmal Lucrez an. Und ich habe dann die Passagen ausgewählt, wo er an das, was uns interessiert, streift. Und Sie müssen jetzt ganz genau achten auf das, was er sagt. Bitte. Ich werde das ein bisschen lauter machen, aber wenn ich das zu laut mache, dann fängt das Mikrofon an zu singen. Schau mal, ob es so geht. Bevor wir uns den Text von Lucrez anschauen, ist es wichtig, auf die von ihm verwendeten Begriffe zu achten. Und am Ende der letzten Vorlesung hatte ich auf die Unterscheidung zwischen Animus und Anima hingewiesen. Und ich hatte gesagt, dass diese zwei Begriffe bei Lucrez etwas Verschiedenes bedeuten, dass dennoch aber in der Übersetzung, die wir verwenden, das nicht immer konsequent durchgezogen wird. Und ich hatte das als eine Aufforderung aufgefasst, damit Sie sich auch mal den lateinischen Text anschauen. Warte, ist es besser, dass ich das alte Mikrofon wieder verwende? Okay, dann machen wir eine Minute Pause. Hoffentlich ist es jetzt besser. Ah, schau mal. Also Animus, Anima, in der Übersetzung wird das nicht immer konkordantisch übersetzt. Da müssen Sie auch natürlich wissen, bei so einer Übersetzung, der Übersetzer versucht das ja metrisch zu übersetzen. Deshalb hat er sich selbst gewisse Beschränkungen auferlegt. Und deshalb meint er, das ab und zu ein bisschen vage tun zu können. Und wohl mit Recht, muss ich sagen, weil Lucrez' Philosophie eigentlich keine klare Trennung zwischen diese beiden macht. Er geht ja letztendlich davon aus, dass alles aus Atomen aufgebaut ist. Und die Unterscheidung zwischen Animus und Anima wird hauptsächlich durch die Art der Atome ausgemacht. Wie feiner ist man bei Animus, etwas grober ist man bei Anima. Der Begriff Animus wird auch im Text bei Lucrez oft mit Mens verbunden, also das lateinische Wort für Geist. Das sind also die allerfeinsten Atome. Und ich habe Ihnen auch letztes Mal klar gemacht, weshalb diese Unterscheidung auf der Hand liegt, weil wenn Sie ganz, ganz, ganz feinen Stoff nehmen, der kittet ja so zusammen. Und Lucrez versucht so zu verstehen, wie das Herz aufgebaut ist, quasi das Zentrum der Bewegung. Der sagt, nun, diese ganz feinen Atome, die kitten in irgendeiner Weise zusammen, weil die aber auch bewegen und man deshalb auf ganz kleinen Volumen eine maximale Anzahl bewegende Impulsen hat, ist das Herz natürlich das meist geeignete Teil des Körpers, um die Bewegung zu produzieren. Und diese Bewegung wird dann im Körper weiter ausgesendet und die Minister, sage ich mal so, die diese Bewegung im Körper weiter aussenden, sind etwas größere Atome. Das ist die Anima. Also Animus ist das, ich formuliere es ein bisschen salopp, das bei sich bleibende Zentrum der Bewegung, und Anima sind, wo die Impulse durch etwas größere Atome überall im Körper verteilt werden. Aber letztendlich ist es nur ein gradueller Unterschied. Ab und zu spricht Lucrez auch von Geist, also Mens, aber lassen Sie sich da nicht verwirren. Man könnte so sagen, das ist dann innerhalb der Animus das Allerfeinste. Und das versucht er mit geistigen Bewegungen zu verbinden. Aber nochmals, das ist alles ein gradueller Unterschied. Jetzt muss ich mal... Okay, jetzt schauen wir mal auf eine Textpassage im dritten Buch. Ich hatte ja gesagt, wir wählen vor allem das dritte Buch aus, in der Lucrez argumentiert, dass Geist und Seele körperlich sind. Und das Argument, und das müssen wir später mal evaluieren, das Argument ist, dass heftige seelische und geistige Emotionen sich auch im Körper zeigen. Also, ein Teil der Bewegungen bleibt in diesem Herz, in diesem Animus, aber kann sich auch weiterhin zeigen im Körper. Und daraus zieht Lucrez den Schluss, dass diese Bewegungen letztendlich körperlich sein müssen. Also die Bewegungen der Geistseele, der Animus, wirken sich im Körper aus. Und deshalb sind die Emotionen, die Bewegungen der Seele, also körperlich. Und, oder umgekehrt würde er auch sagen, dass heftige körperliche Eindrücke, also auf das Konglomerat Mensch, einen Effekt auf die Seele haben. Ja, und, also übersetzt heißt das, die Seele spricht eigentlich Körpersprache. Die wird von der körperlichen Sprache des Körpers angetan und gleichzeitig zeigt die Seele sich auch über den Körper. Also müssen die in irgendeiner Weise sich verstehen. Daraus zieht Lucrez den Schluss, also beide körperlich sein. Ob das letzte ein zuverlässiger Schluss ist, das müssen wir dann nochmal sehen. Aber schauen wir uns erstmal den Text an. Also das ist wieder aus De Rerum Natura. Jetzt sage ich, der Seele, Animus und Leben, Anima, vielleicht sage ich das immer dabei, dass Sie das auf, wenn Sie Kopien haben, das darauf anzeichnen können. Also jetzt sage ich, dass Seele, Animus, und Leben, Anima, verbunden sich verhalten untereinander und aus sich bilden ein einziges Wesen. Dass das Haupt aber sei und im ganzen Körper regiere, lenkender Rat, den Geist wir und Seele mit Namen benennen. Und Geist ist ein Mensch, und Seele ist Animus. Der aber ist in der Mitte der Brust gelegen und sitzt dort. Das ist also dieser feste Klumpen. Hüpfen doch hier die Furcht und der Schrecken, um diese Gebiete schmeicheln die Lüste. Demnach sitzt hier der Geist und die Seele. Also er beschreibt hier die Beobachtung, wo jemand Gefühle haben kann, ohne dass sich das noch direkt zeigt. Ja? Doch der übrige Teil der Seele, und das ist Anima, das sind die etwas größeren Teile, verstreut durch den ganzen Körper, gehorcht und bewegt sich nach Wille und Winke des Geistes. Das war, was ich vorhin gesagt habe. Diese Klumpen, das ist der meist intensive Produzent von Bewegungen und die drücken natürlich gegen diese anderen Atome, die sich dann durch den ganzen Körper hin bewegen. Der ist weise für sich allein aus sich, weil er ja die Bewegung quasi aus sich hat, und er freut sich auch für sich, während nichts weder Körper bewegt noch das Leben. Also er stellt fest, diese Herzensbewegung ist erstmal eine Bewegung für sich. Damit hat er das Argument natürlich noch nicht geliefert. Er hat nur gezeigt, dass Seele, also Anima und Animus sehr eng verbunden sind. Jetzt kommen wir im Bereich des Arguments. Und wie wenn wird Haupt oder Auge vom Angriff des Schmerzens in uns verletzt, doch nicht am ganzen Körper wir Qualen leiden. Also er stellt fest, der Körper nimmt lokal wahr, also doch nicht am ganzen Körper wir Qualen leiden, so wird verletzt die Seele, Animus, auch selber bisweilen oder erfreut sich in Lust, wenn der übrige Teile unserer Seele, Anima, jener in Körper und Glieder von keiner Neuheit erregt wird. Das ist noch immer, wo die beide mehr oder weniger für sich operieren. Jetzt kommt's. Wenn aber in heftiger Furcht stärker der Mensch sich bewegt hat, also Geist, Mensch, sehen wir die Seele, Anima, im ganzen Mitempfinden im Körper, sehen wir, wie Schweiß ausbricht und Blässe hervortritt am ganzen Leibe, die Zunge stockt und die Stimme vor Schrecken erstirbt, dann dunkel die Augen erfüllt, die Ohren klingen, die Glieder sinken, endlich sehen wir oft, wie beim Schrecken der Seele, Animus, Menschen stürzen zusammen, dass jeder leicht zu erkennen, hieraus vermag, und jetzt wird der Schluss gezogen, das Leben mit Seelen vereint, also das Anima mit Animus vereint, dadurch drungen es von der Seele, Animus, Gewalt, den Körper vorantreibt und anstößt. Dieser selbe Gedanke belehrt, dass das Wesen der Seele, Animus, also das Feinste, wie des Lebens, das etwas Gröbere, körperlich ist. Denn, jetzt kommt das Argument, wenn sie die Glieder sichtlich treibt, aus dem Schlafe den Körpern rafft und den Ausdruck ändert, den ganzen Menschen aber regiert und wendet, wovon nicht zu geschehen vermag, klar ohne Berührung, weiter Berührung nicht ohne Körper, muss nicht man gestehen, dann beides, da Seele und Leben, also Animus und Anima, von körperlicher Natur sind. Kommt hinzu, dass zugleich mit dem Körper uns leidet und gleich auch mitempfindet die Seele, Animus im Körper, wie du ja sehen kannst. Also erstmal ein Beobachtungsargument. Man sieht, dass die beiden Abteilungen aufeinander reagieren und die Voraussetzung ist, ja, das geschieht durch Berührung. Also der Körper, so sehen Sie direkt, dass das eigentlich schon eine Petitio Principii ist, dass der Körper quasi nur durch körperlich bewegt werden kann. Wenn also die Seele den Körper bewegt, muss die Seele körperlich sein. Ja, das ist das Argument. Warte. Also, jetzt muss man sich fragen, ob das ein starkes Argument ist. Also, das ist das zentrale Argument. Wir müssen jetzt fragen, ist das ein starkes Argument und auf welche Voraussetzungen stütze ich das? Ich würde erstmal sagen, das ist kein sehr starkes Argument, denn A, Emotionen können durch B, Körper, abgebildet werden, auch ohne dass A gleich B ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Foto eines Baumes bildet den Baum ab, ohne dass es irgendetwas Baumartiges auf dem Bildschirm gibt. Oder mein Gedanke, Baum, kann den Baum ja ganz präzise abbilden, ohne dass ich irgendwie etwas Baumstämmiges in meinem Kopf habe. Aber offensichtlich nimmt Lucrez eine solche Voraussetzung der repräsentative Abbildung nicht an. Er trennt also nicht zwischen Form, hat eine eigene Logik, und Träger, hat eine eigene Logik. Bei ihm können bestimmte Formen, Emotionen nur von bestimmten Körper, bestimmte Träger, nämlich Körper, getragen werden. Okay, das natürlich Körper, Emotionen, also abbilden können, beweist natürlich nicht, dass die Emotionen körperlich sind, ebenso wenig, wie dass sie nicht körperlich sind. Ich meine, man kann quasi aus dem Effekt, die Natur des Effektes, gar nicht schließen, was die Natur der Ursache ist. Das ist, was er annimmt, aber weshalb nimmt er das an, weil er davon ausgeht, und das hat er schon ganz am Anfang gemacht, alles besteht aus Atomen. Also die Möglichkeit, dass es etwas anderes sei, die Emotionen, als das, was körperlich sei, gehört nicht zu seinem Weltbild. Und deshalb kann er ruhig sagen, okay, die Abbildung der Emotion durch den Körper geschieht durch Körper. Also kräftiger ist natürlich seine Überlegung, dass der Körper nur, also unter Berührung etwas zeigt. Und um den Körper berühren zu können, muss man selbst ja körperlich sein. Aber hier kann man wieder genau dasselbe sagen. Natürlich, Körperliches berührt Körper, kann Körperliches berühren. Körperliches kann in Körperliches einen Effekt erzeugen. Aber das schließt gar nicht aus, dass Nicht-Körperliches nicht auch im Körperliches einen Effekt erzeugen kann. Also auf der Grundlage der Struktur des Körperliches kannst du das gar nicht bestimmen. Also weshalb kann, um es etwas allgemeiner zu formulieren, weshalb kann derselbe Effekt nicht durch zwei wesentlich verschiedene Ursachen verursacht werden? Nehmen wir mal eine Kompassnadel. Also ich kann die Kompassnadel ja durch Anstoß in eine gewisse Richtung bewegen. Aber die kann auch durch ein elektromagnetisches Feld bewegt werden. Also der Resultat ist genau dasselbe. Aber das, was dieses Resultat hervorgebracht hat, ist ganz anders. Natürlich muss dann das Körperliche in irgendeiner Weise empfänglich sein für die Information, die durch das Körperliche abgebildet werden muss. Aber weshalb sollte das nur Körperliches sein? Ich meine, das ist die allereinfachste Antwort. Wenn körperlich, okay, dann reagiert das Körperliche körperlich. Ja, okay, aber damit ist das andere nicht ausgeschlossen. Das ist meines Erachtens der Fehler, den Lucrezia macht. Und insofern hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist das eine Petitio Principii, weil er dann sagen würde, ja, was gäbe es denn noch anderes als Körperliches, wenn jemand das Argument machen würde, ja, aber vielleicht wird der Körper dann von etwas Nicht-Körperliches berührt, und da würde Lucrezia sagen, ja, aber das gibt es gar nicht. Es gibt ja nur Atome. Was willst du eigentlich? Bitte?
Aber ist diese Argumentation nicht ja, häufig? Auch die Naturwissenschaften sagen ja grundsätzlich, dass ihr Erkenntnisse reguliert, wenn sie ja nicht im strikten Sinne ausschließen, dass auch mal anders passiert.
Ja, sicherlich. Und Sie müssen gut verstehen, das hat eine gewisse Kraft, dieses Arguments. Weil wenn Sie natürlich wissenschaftlich beweisen wollen oder wie in der Philosophie Rechenschaft ablegen wollen, dann müssen Sie ja Ihre Argumentation klar machen. Dann müssen Sie sagen, welches Argument zulässig ist und welches nicht. Und das hat natürlich Lucrez am Anfang gemacht, indem er sagte, ich gehe nur aus von Atomen, ich gehe aus von dem Grundsatz, dass aus dem Nichts nichts entsteht und dass alles, was du weiter siehst, nur Konglomeraten von Atomen sind und dass jede Veränderung durch Atomendruck entsteht. Okay, wenn du diese Prämissen hast, dann kannst du letztendlich natürlich alles in irgendeiner Weise beschreiben. Aber du kaufst diese einfache Beschreibungsweise damit, dass gewisse, also andere Elemente, die vielleicht der Sache näher sind, also gar nicht auftauchen. Und jeder Kritiker kannst du dann kritisieren, aber pass auf, natürlich mit deinen eigenen Argumenten. Und das ist, was ich auch meine, was wir in der letzten Vorlesung gesehen haben, das Problem der Philosophie, dann letztendlich die Entscheidung, ja, musst du ausgehen von nur Atomen oder nicht? Worauf stützt du das? Worauf stützt du das? Wenn du sagst, ja, ich stütze, so als Lucrez, das auf der Wahrnehmung, weil ich sehe, dass alles sich ändert, Okay, aber du kannst ja verschiedene Gründe dieser Änderung anführen. Und eine, muss ich sagen, ziemlich also kluge ist in der Tat davon auszugehen, dass es Atome gibt. Aber das ist nicht die einzige. Okay. Jetzt muss ich hier mal schauen. Gibt es hier noch Fragen? Weil es ist eine zentrale Passage. Bitte? Ja? Aber die, aber ich meine, wenn man in diese Spur weitergeht, muss man sich dann natürlich fragen, wie ist Materie aufgebaut? Und dann zeigt sich, dass zumindest eine moderne Auffassung der Materie natürlich viel und viel und viel und viel komplexer ist als die Lukrecische Auffassung der Materie. Denken Sie zum Beispiel an die Quantenmechanik. Da ist das ganze Modell, das Lukrez eigentlich verwendet, in dem Sinne von 1 plus 1 ist 2, das würde gar nicht aufgehen. Also ich kenne mich in der Elektromagnetik nicht gut genug aus, um jetzt alle Details zu geben, aber wir können es dann auch ganz abstrakt philosophisch halten. Es gibt kein logisches Argument dagegen, dass nicht derselbe Effekt von zwei verschiedenen Ursachen verursacht werden kann. Und sei es, du definierst das Effekt immer als das Effekt einer bestimmten Ursache. Dann ist es natürlich so, dass das Effekt hervorgebracht von Ursache A notwendigerweise, auch wenn es fast ähnlich ist, ein anderes Effekt ist als genau derselbe Effekt, aber hervorgebracht von Ursache B. Das ist natürlich auch wieder eine Definitionssache, wie man über Ursache und Folge denkt. Das sind natürlich alles philosophische Entscheidungen. Aber wenn wir uns an dem Weltbild von Demokrit halten, dann hast du entweder dann ist die einzige Alternative in der Tat, dass alles Geistige körperlich ist. Und das will ich jetzt zeigen, dass die Alternative, dass es etwas anderes sei, überhaupt gar nicht aufkommen kann. Obwohl das hatten wir ja vorhin gesehen, Sinn macht, die in der Diskussion einzubringen. Okay. Weiter im Text wird dann explizit behauptet, dass Seele und Geist vergänglich sind wie der Körper. Also hier wird quasi ein folgender Schluss gezogen, dass wenn man über Geist und Seele sprechen will, ich mache mal eine kleine Fußnote, Sie wissen, dass ja viele klassische Philosophen gerne die Unsterblichkeit der Seele hervorheben, aber wenn du natürlich davon ausgehst, dass die Struktur der Seele genau die Struktur der Materie entspricht, entfällt natürlich das ganze Argument einer Unsterblichkeit, weil dann die Seele genau dieselbe Struktur hat wie jedes andere körperliche auch. Also wie gesagt, weiter im Text wird dann explizit behauptet, dass Seele und Geist vergänglich sind wie der Körper. Und das Bild, das er verwendet, ist dann von einer Vase, die Wasser enthält und nach einer Zeit durchlässig wird. Die Vase steht für Körper und das Wasser für den Geist. Und wenn der Körper quasi den Geist nicht mehr halten kann, dann strömt das natürlich raus und bewegt anderes, wie das Wasser, das aus der Vase strömt, dann anderes bewässert. Also wenn die Vase alt und brüchig wird, strömt das Wasser raus und so auch die Seele, wenn der Körper alt wird. Auch hier wird wieder auf die Gleichsetzung von Animus und Anima gewiesen. Quasi, wenn die Anima weg ist, dann auch der Animus und wenn Leben verschwindet, dann auch Geist. Jetzt nun, dass du erkennest, dass sterblich zugleich und geboren aller belebter Natur sind Seelen und leichte Belebung. Seelen, das ist wieder Animus, und leichte Belebung ist Anima. Werde ich, lange gesucht und in süßer Bemühung gefunden, formen, würdig deines Geschmackes, weiter dir Verse. du nimm unter das Joch bitte beide von einem der Name und wenn weiter hinfort ich Leben sage des Wortes wegen, Anima steht da, belehrend, das Sterbliches ist auch die Seele, beziehe es, auf die Seele beziehe es auch, also Animus. Also hier hebt er nochmal hervor, dass Animus und Anima dasselbe sind. Da sie ja eins unter sich und ein eng verbundenes Wesen. Erstlich, da ich gelehrt, dass sie aus winzigen Körpern fein besteht und ist gemacht aus Ursprungskörper, die vieles kleineren Umfang sind als die flüssige Feuchte des Wassers oder Nebel und Rauch, denn weit überragt sie an Raschheit jenes und wird auch bewegt von leichterem Anstoß getroffen, da sie von Bildern sogar des Rauches und Nebels bewegt wird. Also hier haben wir wieder, was wir bei den Demokrit gesehen haben, die Seele kann ja von Eindrücken von außen bewegt, auch wenn das ganz feine Eindrücke sind, wie Eindrücke von Rauch oder Nebel. Wie wenn versunken im Traum, wir sehen hoch in die Lüfte atmen, Altäre den Dampf und Rauch entführen zur Höhe. Denn ohne Zweifel Abbilder sind's, die von dorten uns kommen. Das sind diese sogenannten Idolen. Also er will sagen, die Seele ist sehr fein. Jetzt also, da du ja nun beobachtest, wie bei zersprungenem Krügen entfließt überall die Feuchte, die Flüssigkeit schwindet und der Nebel und Rauch zerstieben weit in die Lüfte, muss auch der Geist, Anima, zerfließen und geht viel schneller zugrunde. Glaub es und löst sich rascher auf in die ersten Substanzen, die Corpora Prima, also die Bestandteile, woraus das Ganze ist zusammengesetzt, wenn er einmal davon den Glieder des Menschen gegangen. Freilich, dadurch der Leib, der gleichsam sich als Gefäß ihm bildete, wir hatten ja gesehen, dass der Seele belebt wird durch den Wind quasi, Atem, den du durch Atmung in den Körper ziehst. Also wenn er, der gleichsam sich als Gefäß ihm bildete, nicht zu binden vermag ihn, zerrüttet, aus irgendeinem Grund und porös, wenn das Blut den Adern entzogen, wie solltest du glauben, dann du, dass Luft zusammen ihn hielte, die doch lockerer als unserer Leib viel weniger bändigt. Also diese Seele ist Luft, das ist ganz fein. Wenn jetzt der Krug, also der Körper kaputt geht, dann ist es ja völlig selbstverständlich, würde er sagen, weil die Atome kleiner sind, dass das direkt zerfließt. Ja, also er würde sagen, es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass die Seele eher behalten bleibt als das Gefäß, der Körper, weil die Seele aus viel kleineren Teilen besteht. Also die Seele oder Geist hat also kein eigenes Leben, das wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. Sie organisiert nicht, sie hat keinen höheren Status. Das Einzige ist, dass sie bewegt. Aber sie kann, wenn der Krug kaputt geht, nicht den Krug zusammenhalten. Jetzt bin ich bei Punkt 9, Verbindung Seele und Körper. Die Verbindung mit der Körper wird auch dadurch unterstrichen, dass die Seele sich mit dem Körper teilen lässt. Also wir kriegen hier eine sehr klare Information, wie Lucrez über Seele denkt. Also die Seele ist nicht eins, die Seele ist also nicht ein Eines, sondern bewegt sich überall im Körper. Das sind diese kleinen Atome. Und wenn nur ein Teil des Körpers abgehackt wird, leben im Prinzip beide Teile weiter. Ja, der einzige Punkt ist, wenn natürlich ein Arm abgehackt wird, dann lebt der Arm ein ganz klein bisschen weiter, aber weil er hier diese Öffnung hat, wo er abgehackt ist, strömt das Blut raus und damit, wie bei einem Fahrradschlauch, ist das schnell leer. Zudem, so geht er weiter, merkt die Seele, die mit dem einen Teil des Körpers ist, also die Seele ist ja nicht eins, sondern sitzt überall in dem Körper. So manchmal merkt die Seele, die mit dem einen Teil des Körpers ist, manchmal gar nicht, dass der andere Teil fehlt. Das heißt, die seelische Empfindung ist eigentlich immer lokal. Aber das hängt damit zusammen, dass die Seele eigentlich auch nur ein Konglomerat ist. Eigentlich muss man sagen, dass jedes belebte Teil eines Körpers seine Seele hat. Jeder Teil reagiert auch anders. Fazit: Es gibt keine grundsätzliche Einheit der Seele oder der seelischen Empfindung oder der seelischen Lenkung. Ja? Die Einheit der Seele kann also direkt aufgehoben werden, wenn der Körper geteilt wird. Und dann stehen eigentlich zwei Seelen, zwei Einheiten. Die Seele ist also in seiner einer Wirkung nicht ewig. Das kann direkt aufgehoben werden. Jetzt kommen wir an eine etwas derbe Stelle. Ich bin ja noch immer im dritten Buch. Und da spüren wir ja, dass im ganzen Körper Empfindung wohnet des Lebens. Er sagt, überall findest du, ist die Seele da. Ich mache eine Fußnote. Aristoteles schloss daraus eigentlich die Einheit der Seele. Die würde sagen, zwar formt die Empfindung sich immer nach dem einen Organ, das Auge oder die Haut oder der Geschmack, aber letztendlich ist die Einheit der Empfindung durch die Einheit der Seele garantiert. Das ist aber hier nicht der Fall. Und da spüren wir ja im ganzen Körper Empfindung, wohnet des Lebens und sehen, dass ganz der Körper beseelt ist, also der Körper ist animale, wie es im lateinischen Text heißt, wird, wenn mit raschem Streich ihn mitten hindurch eine Kraft haut, plötzlich so, dass für sich voneinander die Teile sie scheidet, also diese Kraft, sonder Zweifel zerteilt auch der Seelenkraft und zerrissen und mit dem Körper zugleich in verschiedene Richtungen geschleudert. Was aber spalten sich lässt, also denken Sie erstmal an einen Wurm, der Sie durchschneiden und die beiden Teile, die kriechen weiter. Was aber spalten sich lässt und trennt irgendwie sich in Teile, zeugt damit klärlich dafür, dass ewige Natur ihm versagt ist. Weil du hast auf einmal zwei. Da kannst du fragen, was ist der Bezug zu das, was vorher war? Also das, was vorher war, existiert nicht mehr, weil das eine ist nicht mehr, das ist jetzt zwei geworden. Jetzt kommt ein Beispiel aus der menschlichen Praxis. Also nicht mehr Würmer, die geteilt werden, sondern Menschen. Sicheltragenden Wagen, das sind also solche Kriegsgeräte, also Panzer alten Stils, wo Messer, also Rundräten mit den Rädern verbunden waren und die wurden in Menschenmassen geschickt. Sicheltragenden Wagen, erzählt man, schneiden die Glieder oftmals so plötzlich ab, von klebenden Mordresten dampfend, dass auf dem Boden man sieht noch zittern, was von den Gliedern sank entrissen herab. Ob Geist und Kraft auch des Menschen wegen der Raschheit des Leids den Schmerz nicht vermögen zu spüren. Und zumal, weil der Geist, wie der Mensch, im Eifer des Kampfes versunken, Schlachten sucht mit dem restlichen Körper er weiter, und Morden nimmt nicht wahr, dass oft sam Schild die verlorene linke Räder und reißende Sichel zwischen die Rossen gerissen. Der nicht, das fiel seine Rechte, indes er aufsteigt und eindringt, also wenn er über eine Mauer klettern will und nicht merkt, dass ihm quasi schon eine Hand abgehackt ist. Entschuldige für diese derbe Beispiele, aber damit will Lucrez zeigen, dass also die Bewegung, also das Lebensprinzip eigentlich in dem Körper auch lokal verteilt ist, weil es genau aus demselben Stoff als der Körper selbst besteht, also eine innige Verbindung zwischen Seele und Körper gibt. Es gibt nach Lucrez also eine ganze Reihe von Seelen in Körper, so viele wie es kleine Atome gibt. Also letztendlich könnte man den Körper infinitesimal kleinen Teilen, bis du dann auf diesen Atomen stößt und jeder Teil würde sich noch für sich bewegen können. Und das versucht er dann auch mit einem Beispiel klarzumachen, nämlich, dass aus einer Leiche Würmer kommen. Er sagt, also weshalb kommen aus einer Leiche Würmer? Ja, das sind die Seelenteile, die dann noch irgendwie in einer Ecke saßen, nicht direkt rausströmen konnte. Und die haben sich dann ein bisschen leichtes Fleisch ausgesucht, das die bewegen. Also die Seele im Körper, also die beleben dann neue Materie, aus der die Würmer sind. Die Seele sieht nur so ewig, eigentlich wie die Atomen ewig sind. Nämlich, das ist diese Bewegung. Aber das sind ja quasi keine geformte, also als Konglomerat geformte Einheiten. Also diese Ewigkeit der einzelnen Atome betrifft also nur die Bewegung der einzelnen Atome. Wie gesagt, die Gesamtwirkung, das was das Leben eines lebendigen Menschen ausmacht, ist auf keiner Weise ewig. Es besteht nur so lange, als der Körper besteht. Also über die Seele entsteht so auch keine Einheit des Selbstbewusstseins. Es gibt eigentlich gar kein Ich, das die Erfahrungen sammelt. Das, was wir selbst nennen, also und also das, was wir selbst nennen, was habe ich hier jetzt geschrieben? Ah ja, entschuldige, dass das, was wir selbst nennen, selbst auch ein Konglomerat von Seelenatomen ist, zeigt sich an einer bizarren Stelle aus dem dritten Buch, wo er dann über diese Würmer spricht. Gut, die hören wir uns jetzt mal an. Bleiben ferner zurück oder nicht doch Samen der Seele, wenn er entseelt ist im Leibe? Also keine Ewigkeit, nur Teile. Wenn welche verbleiben und drin sind, darf nicht mit Fug und Recht unsterblich geheißen sie werden. Da verzehrt sie ja mit Verlust von Teilen zurückwich. Wenn aber so mit heller Haut sie davon ist geflohen, dass sie keinen Teil von sich im Körper zurückließ, woher atmet das Aas, wenn das Fleisch schon modert, die Würmen aus? Und woher ergießt sich die zahllose Fülle von Wesen, die ohne Knochen und Blut die schwellende Glieder durchflutet? Das ist eigentlich schön formuliert. Aber er will sagen, wenn die Seele eins oder ewig wäre, wenn die dann raus wäre, also wenn der Mensch tot wäre, da gäbe es auch keine Reste. Okay, da komme ich jetzt bei Punkt 10, Fazit. Die Einheit des Menschen ist somit zufällig, nicht mehr als die Ansammlung ihrer Teile. Sie zerfällt, sobald der Mensch stirbt, genauso wie sie entstanden ist, als der Mensch geboren wurde. Was als Einheit erscheint, ist somit keine Einheit. Also das ist die Leistung von Lucrezius, was er als seine philosophische Aufklärung sieht. Er hat gewisse Prämissen gesetzt und daraus folgt, dass was wir als Einheit betrachten, eigentlich keine Einheit ist. Und er hat Argumente. Und die Argumente leuchten in gewisser Weise ein. Aber die leuchten nur ein, wenn du natürlich seine Prämisse mitbedenkst. Weil wenn du die nicht mitbedenkst, du kannst von diesen selben Fakten auch andere Erklärungen geben. Also was als Einheit erscheint, ist somit ihm nach keine Einheit. Sie hat keinen bleibenden Mehrwert. Also auch die Seelen liefern diese nicht, denn sie sind nicht anders als Teile des Körpers. Einheit höher als das einzelne Atom ist nur eine Illusion. Und Lucrez zieht daraus, das hatten wir auch schon bei Demokrit gesehen, eine ethische Konsequenz. Und manchmal ist es gut, sich mal zu schauen, welche Konsequenzen folgen eigentlich aus einer Theorie, wenn sie diese Theorie nicht direkt auf ihren Meriten beurteilen können. Dann schauen Sie mal, welche direkte Konsequenzen folgen daraus. Und bin ich bereit, diese Konsequenzen zu akzeptieren? Weil wenn diese Konsequenzen absurd sind, dann müssen die Prämissen auch absurd sein. Diese ethische Konsequenz ist die folgende: Du brauchst dich nur zu kümmern um dein Ich, solange das lebt. Und nur für das Ich, das im Körper lebt. Also das, was vor dein Leben war, hat keinen Einfluss auf dich. Ebenso wenig das, was danach ist. Und wenn du Lucrez konsequent denkst, und jetzt kommst du bei den guten Launen, das ist also echt die gute Laune von Kindern, wenn du sagst, okay, was vor mein Leben war, das kann mir ja nichts angehen. Und wenn das, was nach meinem Leben ist, nach meinem Leben, also das kann mir ja nichts angehen. Wenn sich jetzt gezeigt ist, dass das Leben selbst eigentlich eine Sammlung von Würmern ist, da kannst du natürlich auch sagen, ja, was mir heute angeht, das hat mir gestern nicht angegangen und wird mir morgen auch nicht angehen. Weil letztendlich sind es ja also immer die Atome, die du eingeatmet hast und die dir die Bewegung liefern. Also letztendlich kannst du immer sagen, ja, 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 so ist es nun einmal. Also die vorteilhafte Konsequenz ist, und das macht natürlich die unheimliche Kraft dieses aus, dass der Tod uns nichts angeht. Weil der Tod ist natürlich für den Menschen der große Unbekannte. Und mit Recht, weil wir leben ja und wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie das wäre, mal nicht zu leben. Und Lucrez zieht da die Konsequenz raus. Siehst du, das brauchst du dir auch noch gar nichts vorstellen, weil das ist nichts. Aber aus der Tatsache, dass du dir das nicht vorstellen kannst, muss ich ehrlich sagen, kannst du gar nicht ziehen, dass das nichts ist. Vielleicht ist es sogar unheimlich wichtig zu wissen, was eigentlich nach dem Leben passiert. Ja, das... Doch... Ich meine, Gesetz die Seele sei ewig, dann hat man ewig ein Problem. Also ich würde als Philosoph da ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist dann so eine berühmte Passage, wo also, aber das ist echt das Aushängeschild des Atomismus, also liebe Leute, ihr braucht euch nicht für den Tod zu fürchten. Wir werden bei Locke sehen, dass das Argument eine sehr schöne Rückseite hat. Und lesen wir aber erstmal, was hier bei Lucrez steht. Nichts geht also der Tod uns an und reicht an uns nirgends, da der Seele, Animus, Natur, sich hat als sterblich nunmehr erwiesen. Und wie wir in vergangener Zeit nichts Trübes erfuhren, da zum Kampfe herbei die Punier überall eilte, also wir können sagen, als die Römer, also hier da diese Gebieten eroberten, damals, als alles erschüttert vom angstvollen Aufruhr des Krieges, damals also, schaudernd erbebten im Grund von des Äthers hohen Gestade und im Zweifel es war, zu wessen Reiche zu fallen allem, was Mensch war bestimmt auf der Welt zu Wasser und Lande. Also da früher, da fanden Ereignisse statt, die unheimlich großen Einfluss hatten und die weltbewegend waren, aber du lebtest noch nichts. Also was macht dir das aus? So sind wir nicht mehr, wenn Erfolg zwischen Leib ist und Seele Scheidung, aus denen beiden gefügt wird zur Einheit zusammen, dann natürlich auch uns, da wir ja sein nicht mehr werden. Nichts überhaupt zu treffen und Sinne zu rühren vermögen, nicht wenn Erde mit Meer sich mischt und das Himmel und das Meer mit dem Himmel. Und Gesetz, nachdem sie dem Körper in Stücke entwichen, könnte der Seele Natur und das Lebensgewalt noch empfinden, nichts geht es doch uns an. aktivieren Verkopplung und Ehe zwischen Seele und Leib, bestehen zur Einheit verbunden. Ja? Also, hier, also wenn Sie das aufmerksam lesen, dann sehen Sie schon, dass es ein bisschen widersprüchlich ist. Weil wie kannst du jetzt sagen, dass das Leben dir, während du lebst, etwas angeht, aber nicht direkt nachdem du tot gehst, wohingegen doch das Leben selbst nach Demokrit eigentlich nur eine Ansammlung von einzelnen Ereignissen ist. Das war, was ich vorhin gesagt habe, da müsste dir auch nichts etwas angehen. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung, um gute Laune zu haben. Also sehen Sie, dass das zwar anziehend aussieht, aber gewisse Konsequenzen mit sich zieht. Okay, bevor ich nun zur Lok übergehe, fasse ich den Kern nochmal zusammen. Es gibt also für Lucrez nur ein Typ von Substanzen, materielle Atomen. Einheiten der Form des Lebens und des Denkens werden immer auf diese materielle Substanzen zurückgeführt. Also ein Ich als einheitliches Zentrum der Erfahrung und des Handelns gibt es nicht. Das heißt, dass wir uns Menschen eigentlich grundsätzlich falsch verstehen. Die Appellation an einem Ich, das als ordnendes Prinzip angesprochen werden kann, gibt es eigentlich nicht. Das ist also, darüber brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Bei Locke nun wird ein solches jedoch angenommen, ich sage bewusst angenommen, denn es kann sehr wohl, denn er kannte sehr wohl die Überlegungen, die wir bei Lucrez gesehen haben, aber er meint, dass man es dabei nicht belassen kann. Also, wie wir über den Mensch denken, setzt voraus, dass wir ihn auch als eine selbstbewusste Person auffassen. Und wie wir handeln und wie wir uns in der Handlung beurteilen und beurteilt sehen wollen, setzt das ebenfalls voraus. Und hier sehen Sie, wie die Philosophie funktioniert. Das heißt, die Philosophie kreiert keine Wirklichkeit, also die Philosophie ist ja keine Dichtung, sondern will Rechenschaft ablegen von der menschlichen Denk- und Handlungspraxis. Und das ist eigentlich das empirische Material des Philosophen. Er versucht zu verstehen, was er sieht. Er versucht zu verstehen, was er erfährt. Also Locke lebte in einer Zeit, in der der Atomismus sehr erfolgreich war. Das ist so im 17. Jahrhundert. Und man findet bei ihm auch Spuren davon, zum Beispiel sein Empirismus, dass alle Erkenntnis von außen kommt. Oder die Art und Weise, wie Ideen entstehen. Also Ideen ist ein typischer Begriff des 17. Jahrhunderts. Idee ist Objekt der Erkenntnis. Und das muss ich vielleicht kurz noch hinzufügen, weil das für die spätere Darstellung wichtig wird. Also wenn ich einen Gegenstand habe, einen materiellen Gegenstand, dann kann ich den ja unter verschiedene Betrachtungsweise denken. Zum Beispiel Mensch, ich kann den Mensch als etwas Ausgedehntes betrachten. Ich kann ihn als einen Gegenstand betrachten. Ich kann ihn als ein Lebewesen betrachten. Ich kann ihn als ein Denkendes betrachten. Ich kann ihn als ein Selbstbewusstes betrachte. Letztendlich spreche ich bei all diesen Bestimmungen um denselben materiellen Gegenstand. Ich betrachte ihn aber immer aus einer bestimmten Perspektive. Das heißt, wenn wir noch vor 10 Jahren waren, hätte ich das Beispiel diese Diapositiven geben können. Also Sie haben immer quasi ein anderes Dia vor Ihren Projektor platziert. Und das sind die sogenannten Ideen. Das sind quasi die Denkobjekte, unter denen ich den Gegenstand betrachte. Ja, und bei Locke wird das wichtig sein, weil er feststellt, dass man nicht eindimensional über den Mensch sprechen kann, wenn man seine Identität versucht herauszufinden. Dass man dann also verschiedene Niveaus hat, die aber immer denselben Gegenstand betreffen. Okay, das heißt, die Art und Weise, wie Ideen entstehen, also Ideen sind Objekte des Denkens, die sinnliche Eindrücke ordnen. Also auch Locke geht davon aus, dass quasi die Erkenntnis von außen kommt und dass der Geist da auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und erstmal definiert er den Geist auch nur als die Instanz, die Eindrücke in irgendeiner Weise speichert und verarbeitet. Und so umfasst der Begriff oder die Idee des Menschen eine Reihe von verschiedenen Eindrücken. Und hier sehen wir schon, dass Locke etwas tut, was natürlich unter den Voraussetzungen von Epikur niemals gemacht werden kann. Weil wie kannst du überhaupt verschiedentlich über ein und derselbe Eindruck sprechen? Weil bei Lucrez ist der Eindruck ja immer nur dieser physikalische Druck, die auf anderen Atomen ausgeübt wird. Da gibt es keine Alternative. Also du kannst nicht ein und derselbe aus verschiedenen Perspektiven denken. Aber nach Locke muss man also einen Erkenntnisapparat annehmen, also einen Teil der Wirklichkeit, der das zulässt. Anders sagt, da können wir die menschliche Denkpraxis gar nicht erklären. Also die Aufgabe der Philosophie für Locke ist nun, ebenso wie natürlich die bei Lucrez, eine kritische. Die Kritik ist aber ganz anders ausgerichtet. Der Einstieg ist nicht so sehr physisch, wie wir das bei Lucrez gesehen haben, sondern eher erkenntnistheoretisch. Also Locke will durch eine Reflexion über die Erkenntnisvorgänge sinnvolle von sinnlose Ideen unterscheiden. Also Lucrez tut das ausgehend von einem physikalischen Programm. Aber Locke ist auf einer höheren Reflexionsebene, der sagt, nein, um Sinnvolles und Sinnloses sprechen unterscheiden zu können, müssen wir wissen, wie der Erkenntnisapparat funktioniert. Weil letztendlich jede Aussage über die Wirklichkeit schon durch das Erkenntnisapparat gefiltert ist. Also sinnlose Ideen sind also solche, die sich nicht auf sinnliche Erfahrungen zurückführen lassen. Und so sucht er dann auch, wenn es geht um die Einheit des Menschen, wo quasi das reelle Fundament ist der Einheitserfahrung der Person. Das ist dann diese Selbstbewusstsein. Also ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, wir beschränken uns nur auf das, was er sagt in Bezug auf die Idee von Einheit, Mensch, Ich und Person. Aber bevor ich jetzt auf Locke näher eingehen werde, vielleicht haben Sie noch Fragen. Bitte? Also diese Atomen sind ja je verschieden qua Form. Und wie kleiner, wie mehr du in Richtung von Animus kommst. Wenn die etwas größer wären, hast du Anima. Also die wie feiner, wie andere, also ich muss vorsichtig formulieren, wie anders ihre Impulse sich zeigen können. Weil nehmen wir mal ein extrapoliertes Beispiel. Also wenn du ein ganz großes Atom hast, das könntest du noch nicht mal einatmen. Also das könnte quasi dich nur auf eine ganz bestimmte Art bewegen, nämlich von außen, dass du wie ein Fußball so einen Schlag gegen deinen Kopf kriegst. Aber wenn diese Atome kleiner wären, dann könntest du die einatmen und da könnte die bis in deine Fingerspitzen kommen. Und wie kleiner, wie subtiler die Bewegungen sind. Gleichzeitig stellt, das hatte ich am Anfang gesagt, Lucrez fest, dass die ganz kleine Atome sich koaligieren, also die formen so eine gewisse Einheit, was sie so feststellen können, wenn sie mal sehr feine Sand gesehen haben. Wäre das eine Antwort?
Ja,
Ja. Also das Interessante dieser Vorstellung ist, also er hat ja gesehen, das Herz bewegt. Das ist irgendwie so ein pulsierender Klumpe. Gleichzeitig wusste man, dass ein Kreis oder eigentlich eine Sphäre, also unter der gleichen Oberfläche am meisten Volumen halten kann. Das heißt, wenn du verbindest Atombewegung, dann heißt es, wie kleiner, wie mehr Bewegungszentren. Wenn du also kleine Atome auch nochmal in eine Sphäre steckst, hast du also die maximale Bewegung auf allerkleinsten Raum. Und das ist eigentlich das Herz. Das heißt, die sitzen da und die bewegen hin und her, aber die kleben ein bisschen aneinander. Das ist die natürliche Eigenschaft dieses Schleifstoff. Also ich weiß, Sie müssen mal, wenn Sie an einem Fluss sind, können Sie sehr schön schauen, wie so die verschiedenen Körnergrößen sich immer versammeln. Ne? Und dieses ganz Feine, das ist der allergefährlichste Sand. Wenn man da reingerät, da kommt man nicht direkt raus, weil das irgendwie saugt und solche Klumpen tun. Wenn Sie das an den Schuhen haben, die kriegen Sie fast nicht sauber. Wenn die Körner ein bisschen größer sind, kriegen Sie das leicht sauber. Okay, so kommt er zu dieser Idee, dass es wie das Herz sich formt. Übrigens, Sie wissen auch, dass das Fleisch des Herzens ziemlich hartes Fleisch ist. Ja, heute isst man das nicht mehr, aber früher wurde das gegessen. Nicht Menschenherzen, sondern von Tieren. Okay, nun, diese Pulsbewegung, die drückt natürlich auf alle anderen Atome im Körper und sendet so die Kraften aus. Und die Träger dieser Kraften, ich sag mal so, wie kleiner die Atome, wie besser die Träger. Also die zweitkleinste sind Anima. Das sind quasi die Teile, die Pulsen durch den ganzen Körper verteilen können. Ja? Und so erklärt er, weshalb die Seele gewisse eigene Bewegungen und Regungen haben kann, die lokal bleiben. Aber wenn es ziemlich heiß wird, dann fängt das Herz an, auch ziemlich zu pumpen. Und dann wird unheimlich viel überall in den Körper gestoßen. Ne? Aber wenn es relativ ruhig bleibt, wie jetzt hier so während dieser Vorlesung, dann bleiben quasi diese Regungen des Herzens innerhalb einer gewissen Einflusssphäre. Wäre das dann die Antwort? Bitte?
Ich habe noch eine Frage zu Lukrez. Und zwar, wenn er praktisch sagt, es gibt keinen, also uns braucht das nicht zu kümmern, was nach dem Leben oder was vor dem Leben ist, dann gibt es ja doch so eine implizite Instanz, dass uns braucht das nicht zu kümmern, impliziert ja schon eine gewisse Instanz. Und diese Instanz wird aber von der Philosophie eigentlich, die er da macht, negiert.
Ja.
Auch sein eigener Standpunkt als Philosoph wird eigentlich komplett negiert.
Ja.
Hat er sich dazu geäußert oder gibt es sozusagen, weil es ja also ein
Zirkelschluss ist? Also das ist in der Tat ein Zirkelschluss, aber es ist, also ich muss jetzt versuchen, schnell das Material zu ordnen. Es ist höchst interessant, dass die Beobachterperspektive, also wenn man einen Sachverhalt beschreibt, eigentlich nicht in die Beschreibung reingehen muss, weil wenn Sie das tun, dann wird die Beschreibung eigentlich wertlos. Das heißt, es ist ein gewisses Merkmal der Objektivität, wenn die Beobachterperspektive nicht mit reflektiert wird. Aber Sie haben jetzt ganz gut festgestellt, dass letztendlich, wenn es um solche umfassende Projekte geht, letztendlich es sehr wohl wichtig ist, welche Beobachterperspektive eine Rolle spielt. Ich komme wieder zurück zu diesem klassischen Item, das Problem der Philosophie, weil letztendlich, wir haben mal angenommen, obwohl es Philosophen gibt, die das verneinen würden, dass letztendlich die Entscheidung, welche übergreifende Perspektive du annimmst, also nicht für ein und allemal entschieden werden kann. Es ist eigentlich eher eine Art von Versuch. Und deshalb ist es natürlich unheimlich wichtig, dass der Philosoph seine Beobachterperspektive mit nennt. Weil anders sieht es so aus, als ob das quasi total gültig ist. Aber gleichzeitig wissen natürlich Philosophen auch, dass wenn sie ihre Beobachterperspektive mit einführen, dass dann jeder sagt, ja, das ist deine Sicht. Verstehen Sie? Als Sie Ihre Frage gesetzt haben, habe ich ganz kurz gezögert, weil man kann im Hinblick auf dieses höchst interessante Beobachtungen machen. Also die interessanteste Stelle finden Sie, wenn Aristoteles über die Seele spricht und sich im dritten Buch von der Anima fragt, wie muss die Seele, also unser Erkenntnisapparat, eigentlich aussehen, so dass sie die Wirklichkeit erkennen kann? Und seine Antwort ist, sie solle nicht sein von dem, was sie erkennt. Das heißt, letztendlich, und das wird in der mystischen Tradition auch aufgegriffen, wenn du das Sein erkennen willst, muss die Seele nicht sein. Also die Seele muss eigentlich die Verneinung des Seins sein, will sie das Sein aufgreifen. Ja, ich meine, zurück zu Lukrez, ihm vorwerfen, dass er diese Beobachterperspektive nicht mitreflektiert, da würde er sagen, ja, aber letztendlich braucht das gar nicht. Und natürlich können Sie aber als Philosoph das einfordern. Übrigens, wenn Sie die Hegelsche Philosophie, ich bin kein Anhänger von Hegel, aber das ist zum Beispiel eine Philosophie, die das explizit versucht mit einzuholen. Ja, darf ich noch eine kleine Bemerkung machen? Also sicherlich, wo wir jetzt uns mit Paradigmenwechsel beschäftigen. Also ich versuche ja jetzt den Lucret zu röntgenstrahlen und jetzt sehen wir, was sein Gerippe ist, also was seine Voraussetzungen sind. Und wir sehen, dass die teilweise zwar mitreflektiert werden, aber letztendlich die Annahme, dass es Atome gibt, wird nur postuliert. Das wird nicht abgeleitet. Und Ähnliches gilt für sehr viele Philosophen. Ich hatte in der allerersten Sitzung von unserer Reihe hervorgehoben, dass eigentlich das ideale Modell eines Paradigmas das geometrische ist. Das heißt, dass sie gewisse Axiomen haben und gewisse Regeln, was aus diesen Axiomen gezogen werden kann. Weil letztendlich, wenn Sie Rechenschaft ablegen, müssen Sie ja Ihre Argumente gut sortiert haben. Nun ist es so, dass in einem philosophischen Paradigma das nicht immer explizit gemacht wird. Und meines Erachtens die Aufgabe eines aufgeklärten Philosophen, ich meine nicht einen literarischen Philosoph, der quasi nur philosophiert, aber jemand, der wissenschaftlich philosophiert, besteht gerade in diese geometrische Analyse eine Denkstruktur, dass aufgeklärt wird, was sind die Voraussetzungen und was sind die Regeln, die angenommen werden, um aus diesen Voraussetzungen etwas zu schließen. Das wird aber nicht immer, wie gesagt, explizit gemacht, aber um zu verstehen, was Sie quasi kaufen, wenn Sie einen Philosoph lesen, müssen Sie das tun. Es gibt auch, sagen wir mal, ganz einfache Methoden, um das direkt rauszufinden. Ich habe das auch ja schon öfters angesprochen. Sehen, welche Schlüsse folgen aus einem gewissen System. Das wäre die einfachere Art, um direkt zu schauen, was ein System wert ist. Nochmals, also dieses explizit Machen der Voraussetzungen ist eigentlich nur eine Tätigkeit für das wissenschaftliche Philosophieren, die History of Ideas, so gesagt. Aber für den Philosoph selbst braucht das nicht zu tun. Bitte? Also die Frage, die hier gestellt wird, eine interessante Frage. Lucrez geht von Atomen aus. Das ist quasi sein Paradigma. Jetzt fahre ich Attacke. Frage, worauf stützt du dich? Also ich würde sagen, dass die Supposition, also die Annahme, die Lucrez macht, dass alles aus Atomen besteht, die braucht man nicht wegzutun. Die Frage ist nur, wie denkst du über Atomen? Und die Annahme, dass nur auf eine ganz bestimmte und für alle Atome selbige Art gedacht wird, finde ich nicht überzeugend. Das muss man irgendwie begründen. Und ich habe ja am Ende der letzten Vorlesung gesagt, es gibt ja im Laufe der Geschichte viele Beispiele, wo ganz anders über diese basale Bausteine der Wirklichkeit gedacht wird. Man könnte zum Beispiel davon ausgehen, dass letztendlich alle basale Bausteine selbstreflexiv sind. Weshalb nicht? Und das, was Lucrez als materielle Atom beschreibt, letztendlich die allerunterste Form des Selbstbewusstseins ist. Wenn Sie jetzt sagen, ja, hallo, Selbstbewusstsein, das ist aber total kompliziert. Da würde ich sagen, ja, aber warte, das werden wir nachher bei Locke sehen. Wir müssen ja letztendlich die menschliche Denk- und Lebenspraxis versuchen zu erklären. Und natürlich, Sie können mit einem ganz einfachen Schema alles erklären, wenn ich sage, also es gibt nur zwei Prinzipien in der Welt, weiß und schwarz. Da kann ich die Welt auch einteilen, da kann ich auch eine schöne Geschichte über die Welt machen und da kann ich auch die Welt beschreiben. Aber die Frage ist, ob das nicht ein bisschen zu grob ist, ob das, was man eigentlich braucht, um sich gezielt innerhalb Treibungen der Welt platzieren zu können, ob das dann ausreicht. Und diejenigen, die öfters bei mir in der Vorlesung sind, die wissen, so, ich bin nicht so ein ethischer Mann. Also ich gehe nicht offen in diese ethische Position. Aber ich finde es in diesem Fall eigentlich sehr interessant, weil sich zeigt, dass dieser Atomismus direkt verbunden ist mit einer ganz bestimmten Auffassung, über wie man über sich selbst als Mensch denkt. Und ich habe ja heute einige Passagen vorgetragen. Jetzt kann man denken, okay, jetzt habe ich es. Aber ich glaube, dass das, was da gesagt wird, nicht mit der tagtäglichen menschlichen Praxis übereinstimmt. Ich meine, lassen wir es mal so sein, um Gottes Willen, was machen Sie hier? Also weshalb haben Sie sich hier in diese Vorlesung gesagt? Sie wollen etwas wissen. Aber wenn Sie Lucrez folgen, dann sage ich, Sie wollen etwas, wissen Sie überhaupt, was Sie sind? Sie sind ja nichts, Sie sind nur irgendwie eine Wolke. Ja, und wenn Sie draußen gehen und das weht stark, dann wehen nicht nur Ihre Haare durcheinander, sondern Ihr ganzes Wesen. Also seien Sie ein bisschen vorsichtig. Also aus dieser Perspektive hat es gar keinen Sinn, sich hier hinzusetzen. Ich meine, Sie gewinnen eigentlich, also Sie sitzen hier in diesem Vorlesungssaal, weil Sie eine gewisse Perspektive mit Ihr Leben haben. Das hat aus atomistischer Perspektive völlig keinen Sinn. Und jetzt kann man sagen, alles Wahnsinn, alles also Illusion. Ja, das müssen wir dann checken, ob das so ist. Aber, und jetzt greife ich auch, was Sie gesagt haben, ich rege mich darüber auf. Aber, und jetzt reflektiere ich mal über dieses Aufregen. Natürlich, manchmal ist Aufregung ein bisschen borniert. Ja, weil man immer Schokoladeeis gegessen hat. Wenn jetzt mal die Eisdiele kein Schokoladeeis hat, dann ist man böse. Aber jetzt frage ich, also weshalb rege ich mich da auf, dass borniert wäre? Ja, weil ich Philosoph bin und immer so mich mit Denksache auseinandersetze und dann gefällt mir das eine und das andere gefällt mir nicht. Aber gleichzeitig stelle ich bei mir selbst fest, das ist dann auf ein höheres Reflexionsniveau, das ich greifen will, es gibt mir ein basales, das gefällt mir nicht. Weil ich meine, nachher kommen Personen in der Sprechstunde und irgendwie merke ich, dass ich einen Trieb habe, denen etwas beizubringen. Und dass ich habe einen Trieb, mich auch darum zu kümmern. Ja, und ich meine, das kostet mir mehr Mühe, als wenn ich sagen würde, ach nein, nachdem ich Lucrez gelesen habe, sagen Sie mal, was wollen Sie mir sagen? Und dann antworte ich etwas, so was mir gerade einfällt. Dann wäre das Leben ein Stück einfacher. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sicher weiß, ob das nur Borniertheit ist, dass ich mich darüber aufrege, oder dass ich denke, nein, es gibt etwas, wo wenn man ein wertvolles Leben leiten wird, man für kämpfen muss. Das muss man aber erstmal erstmal anvisieren, das muss man erstmal festgreifen. Ja? Und sicherlich als Historiker der Philosophie muss ich sagen, man kann sich darüber wundern, wieso es den Menschen so immer getrieben hat, obwohl das Projekt Philosophie letztendlich ein ziemlich, ja, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, also ich wollte sagen, ein Projekt ohne Erfolg ist, weil immer kommen wieder neue Philosophien. Aber irgendwie lässt der Mensch sich davon nicht aus der Kurve schlagen. Ja? Und das finde ich schon eine interessante Sache. Also das will ich mal wissen, was das ist so. Um es mal ganz basal zu sagen. Und das finde ich, dass bei Demokrit nicht geregelt ist. Also ich kümmere mich um mein Leben, sag mal so. Das würde ich aber nicht tun unter den Prämissen von Lucrez. So kann ich es zusammenfassen. Klar? Das ist, was ich meine, aus den Schlüssen. Das ist aber noch nicht echt. Okay, noch eine Frage und dann gehen wir weiter. Gibt es noch eine? Bitte?
Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ein Stück weit, dass wir ja, über sozusagen die Paradigmen oder die Voraussetzungen von Paradigmen an sich halt eben nachgedacht haben. Ich stelle ja die Frage, was ist das Kriterium? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinten Sie, dass es quasi die Lebenspraxis erklären. Die Lebensdenkpraxis.
Ja.
Aber ist das nicht ein, also es ist halt die Frage, was man genau darunter versteht, aber
ja.
Ist das nicht ein Spaß von einem vielleicht das recht zu wichtig? Also ich darf sagen, dass man unterstellt es halt schon, dass es irgendwie was Gemeinsameres gibt oder sowas. Also das würde irgendwie voraussetzen, dass es sozusagen auch die Lebenspraxis eines Atomisten annehmen könnte und dementsprechend auch gerechtfertigt wäre.
Also eins, dass das jetzt für diese Vorlesung ein wichtiger Punkt ist, das haben Sie klar gesehen. Das steht ja auch, der allerletzte Punkt, mit dem wir abschließen, diese Vorlesung, ist Reihe ist ja der Bezug zur Lebenspraxis. Warte, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Also, eigentlich hätte ich mich darauf vorbereiten müssen, aber ich versuche mal jetzt so. Erstmal ganz, ganz einfach. Weshalb solle man sich nicht um die Lebenspraxis kümmern? Also man muss über die Lebenspraxis ist ja das, was einem tagtäglich im Hause steht. Das heißt, wie lebt man, wie richtet man sein Leben ein? Und dass man darüber reflektieren solle, scheint mir eine wichtige Sache zu sein.
Ja, aber die Lebenspraxis selbst das Kriterium darstellt.
In der Tat. Also die Frage ist, wie solle die Lebenspraxis und welche Lebenspraxis? Jetzt mache ich mal einen ganz großen Sprung zu wieder das Problem der Philosophie. Also wenn Sie jetzt meinen, nein, wir müssen das genau umgekehrt lösen, also völlig systematisch erstmal die Ausgangspunkte völlig klar machen, da würde ich sagen, okay, das können wir tun, aber Sie stoßen früher oder später auf genau dasselbe Problem, welche Ausgangspunkte nehme ich jetzt an? Okay. Aber weil ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, die Frage ist, ob die Lebenspraxis ein gutes Kriterium ist, um letztendlich zu entscheiden, welche Grundannahmen sinnvoll sind oder nicht. Und mein Argument wäre, ein Ding, das du nie verneinen kannst, ist die Lebenspraxis. Natürlich, welche ist dann die Frage? Natürlich, wenn man die Lebenspraxis ist ja nicht ein individuelles Ding. Das macht man ja. Also ich kann zum Beispiel als Lebenspraxis haben, immer mit meinem Auto 250 Kilometer pro Stunde durch das Dorf zu fahren. Aber diese Lebenspraxis, die wird sich nicht lange durchziehen lassen. Das heißt, irgendwie reflektiert meine Lebenspraxis andere Lebenspraxisen. Und wenn hier von Lebenspraxis gesprochen ist, geht es nicht um meine private, sondern um das, was wir gemeinhin als wichtig herausgreifen möchten. Und wir brauchen hier wirklich nicht weit zu suchen. Ich habe hier mal ein Beispiel gegeben, die Tatsache, dass Sie sich entschieden haben, zu der Universität zu gehen. Also sich zu bilden, das ist schon eine ganz unheimlich wichtige Lebenspraxis. Und die Frage ist, Unter welchen Bedingungen kann man davon Rechenschaft ablegen? Also vielleicht tun Sie das jetzt auch nicht und machen Sie das immer, weil Ihre Eltern gesagt haben, also gehen Sie bitte an die Uni. Aber es kommt ein Moment, wo Sie, wenn das Geld kostet und Sie wenig Geld haben, Sie wissen müssen, ob das klug ist oder nicht. Und da gibt es allerhand Alternativen. Und zweiter Punkt, die Philosophie ist zwar eine private Aktivität, aber die Philosophiegeschichte zeigt gleichzeitig, dass Philosophen sich immer gegenseitig positionieren, viel mehr als Literaten zum Beispiel. Also die Philosophen reagieren immer aufeinander. Das heißt, die philosophischen Projekte sind Versuchen, das, was man lebt, irgendwie von der Begründungsperspektive her zu greifen. Und wenn der eine Philosoph mal zu viel in die linke Ecke abdriftet, dann wird er durch Kritik von anderen wohl wieder in die Mitte getrieben worden. Oder er muss ein bisschen sturköpfig sein. Aber dann sind natürlich noch immer die Leser seiner Schriften da, die sagen, naja, nein, also das hat diese Person gut gesehen, aber das andere ist ein bisschen übertrieben. Drittes Versuch. Und das ist da vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber was bleibt einem übrig? Was bleibt einem übrig als letztendliches Kriterium für die Entscheidung, welche Philosophie jetzt gut ist oder nicht? Ich möchte nicht mich an einer Philosophie festhalten, von der ich denke, die ist total gut, aber ich weiß ehrlich nicht, was ich damit anfangen muss. Also letztendlich glaube ich, und ich meine das auch also aus der historischen Betrachtung heraus nahelegen zu können, dass die nehmen Sie zum Beispiel die Dialoge Platos, das ist letztendlich eine Rechenschaft abgeben von Überzeugungen, die man irgendwie unbewusst angenommen hat, die man dann aber checken will, ob das auch gerechtfertigt ist oder nicht. Und natürlich gehört dazu, dass man dann auch bestimmte Lebenspraxis korrigiert. Aber die Frage ist jetzt, also wenn die Lebenspraxis Kriterium ist, also und ich versuche quasi aus dieser Lebenspraxis Prämissen zu holen, dann hat man eine Petitio Principii. Ja. Aber lasse ich es mal so sagen, die Lebenspraxis ist natürlich nie eindeutig. Zum Beispiel heute stehen ja hunderte Alternativen von Lebenspraxen zur Verfügung. Und es gibt so bestimmte Dinge, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Demokratie, Freiheit des Menschen. Und es wäre doch gut, davon Rechenschaft abzulegen, auch zu schauen, inwieweit man das tun kann. Und das natürlich vergleiche mit anderen möglichen Lebenspraxen, die vielleicht sich anders begründen lassen, wie die Lucretien. Wir müssen ja noch einige Sitzungen machen. Ich habe den Punkt ja schon auf der Tagesordnung gestellt und werde noch mit einer aus der Lebenspraxis begründeten Antwort kommen. Ich schaue jetzt nochmal wieder auf die Uhr. Ich leite kurz Lock ein, damit das schon ein bisschen auf die Hirnplatte steht. Und dann fangen wir nächste Woche damit weiter an. Also kurz noch einige Infos zu seiner Person. Also ausgebildet war er in Oxford, wo er auch Philosophie gelehrt hatte. Er hat sich dann aber als Arzt weitergebildet. Und das ist eigentlich ein ganz klassisches Profil für die Philosophen, die nicht an den Universitäten waren. Also Sie sehen das schon in der spätantiken Zeit, auch im arabischen Kulturraum, auch im lateinischen Kulturraum. Es gab kluge Männer, waren das meistens, die dann im Dienste des Fürsten standen und die ihm Rat gaben. Und die waren meistens auch Ärzte und Astronomen, weil der König natürlich wissen musste, was gut für ihn war, also wie viel er jetzt von was essen sollte. das war dann die ärztliche Seite. Und wann er den Feldzug beginnen solle, das wäre dann die astronomische Seite. Zum Beispiel Avicenna ist ein klares Beispiel, im Prinzip auch Aristoteles. Und Locke ist so ein Typ, übrigens Descartes ist auch so ein Beispiel. Und meistens, Sie sehen so, eigentlich zwei, es gibt mehr, aber zwei Grundtypen von Philosophen, der akademische, wie ich es zum Beispiel bin, und dann gibt es den weltlichen, der quasi in der Welt steht, rechte Hand eines weltlichen Fürsten oder Herrscher ist. Ab 1667 befindet Locke sich in einer solchen Position als Leibarzt des Lord Ashley und auch Erzieher seines Sohnes. Und damit erwächst auch für ihn die Interesse für politische Philosophie. Also berühmt sind seine Two Treatises of Government, 1689, die eigentlich das ideologische Fundament der Declaration of Independence gelegt haben, also die Geburtsakte der Vereinigten Staaten. Da sind wir zwar ein bisschen später, in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, aber die Ideologie ist eigentlich die Ideologie, die man bei John Locke finden kann. Das heißt, der Mensch ist frei und er kann frei über seine Staatsform entscheiden. Und diese Freiheit setzt voraus Selbstbewusstsein. Also diese Freiheit ist eine Freiheit von selbstbewussten Wesen, die wissen, was sie tun, weil sie ja quasi ihre Freiheit in dem Staatskörper legen. Und Locke setzt voraus, dass man wissen muss, was man tut. Also dieser Typ von Freiheit ist also bei Lucrez also nicht relevant, aber das ist natürlich auch, weil er in ein ganz anderes Zeitgewebe lebte. Aber zumindest für Locke ist das wichtig. Also jede Bedrohung, diese basale Freiheit, ist somit auch gleichzeitig ein Angriff gegen das Fundament des Staates. Wenn Sie sich das vor Augen halten, können Sie auch gewisse Direktreaktionen der Amerikaner verstehen. Natürlich also geben die Menschen Teile ihrer Freiheit ab, aber sie können sie nie komplett veräußern. Also es ist immer so, dass du quasi zum Schütze deines Eigentums Polizei einsetzt. Oder ein König, der quasi also das Tun und Lassen in einem Staat regelt, damit das Eigentum, das du ja aus eigener Freiheit erworben hast, erhalten bleibt. Also nur, das ist interessant, verlierst du dieses Anrecht auf Freiheit, wenn du die Freiheit von anderen bedrohst. Also dann hat der andere das Recht, dich direkt zu töten. Und Locke ist es zum Beispiel denkunmöglich, dass der Mensch Sklave wäre, weil er würde sagen, das steht im krassen Widerspruch zu das, was der Mensch ist, nämlich ein Wesen, das frei ist und selbst über seine Handlungen beschließen kann, nur quasi wenn du diese Freiheit einsetzt, um die Freiheit von anderen zu bedrohen, dann verlierst du dieses Recht und da wirst du quasi zu Sklaven. Also nur die, ja eigentlich, ich will jetzt keine politischen Beispiele geben, das können Sie selbst jetzt ausdenken, aber diese Personen verlieren also ihr grundsätzliches Recht, die sind ja fast wie, die können in Käfigen gehalten werden, lasse ich es mal so sagen. Locke geht dabei aus also von selbstbewusst handelnden Personen, also man muss sich seiner Freiheit bewusst sein. Nur dann kann man also in einen Staatsvertrag einsteigen oder auch mit anderen Verträgen schließen. Also Locke ist der Philosoph des Frühkapitalismus. Selbstbewusstsein ist somit eine zentrale Kategorie für die politische Philosophie von John Locke. Sie sehen wieder, ich suche dann die Konsequenzen und die Voraussetzungen von bestimmten Philosophien. Also in diesem Zusammenhang ist auch interessant seine Epistula de Tolerantia, also ein Brief über die Toleranz, auch geschrieben oder publiziert 1689. Also in diese wird klar, dass die von ihm befürwortete Staatsform die Religionsfreiheit voraussetzt. Und ich werde nicht auf diesen Brief eingehen, aber die Verbindung zwischen, sagen wir mal, Philosophie und Götterglaube, was ja bei Epikur negativ ist, ist bei Locke positiv. Und es ist mal interessant zu schauen, wie das funktioniert. Weil, also weshalb ist die Religion für einen solchen Staat von freien Wesen unheimlich wichtig? Denn, also erst weshalb ist die Religionsfreiheit wichtig? Also man kann selbstbewusste Menschen nicht zwingen, etwas anzunehmen, das sie als Person betrifft, nämlich das allerletzte Glück oder Unglück. Also nicht nur ist das faktisch unmöglich, da man kann ja die Gedanken eines Menschen nicht bestimmen, sondern es wird auch jedes religiöses Meritum zuwiderlaufen, denn du hast das dann nicht geglaubt, sondern du wurdest dazu gezwungen. Also die Religionsangelegenheiten, sofern sie also quasi in der Person bleiben, die Überzeugung in der Person, bleiben deshalb vom Staat unberührt. Und ich will noch was hinzufügen, aber wenn ich das tue, dann gehe ich über die Zeit. Ich will jetzt, also worauf das hinausläuft, ich werde aber in der nächsten Sitzung das nochmal aufgreifen. Also weshalb, ich habe es mal schon gesagt, weshalb braucht Locke die Religion? Weil wenn du ausgehst von selbstbewussten Personen, die in einen Vertrag einsteigen, weißt du letztendlich ja nicht, ob diese Person auch denkt, was sie sagt oder auch denkt, was sie in dem Vertrag schreibt. Du hast eigentlich nichts, um diese Person zu zwingen, nur der Vertrag. Aber wenn der Person sagt, nein, ich tue das nicht mehr, also ich mache Wortbruch. Und nach Locke ist also der Gottesglaube die letztendliche Garantie, dass Personen das nicht tun. Weil die wissen dann, wenn ich jetzt betrüge, dann gewinne ich vielleicht noch für die 20 Jahre, dass ich lebe, aber für die restliche Ewigkeit stehe ich schlecht da. Und deshalb, das ist interessant, diesen Brief, über die Toleranz, das ist das Letzte, was ich sage, hat eigentlich zwei Erzfeinde. Der erste Erzfeind sind die Katholiken. Weil die Katholiken ja zwar eine Religion haben, aber eine Religion, die nicht in den Köpfen bleibt, weil sie den Papst von Rom als Chef haben, damit also quasi ein Oberherr eines Staates. Das heißt, Katholiken sind Staatsfeinde, definitionsgemäß. Und zweitens Atheisten. Also diese Religionsfreiheit gilt also nicht Atheisten gegenüber, weil Atheisten quasi nicht zu trauen sind, weil die nicht durch einen Gott, einen Gott, den ihn beobachtet, sich lenken lassen in ihre Entscheidungen. Das ist natürlich eine höchst interessante Feststellung. Ich werde jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, das werden wir in der nächsten Sitzung tun. Danke für die Aufmerksamkeit.